Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, im gebeutelten Deutschland mit qualifizierter Fassungslosigkeit. Schauen wir über die Landesgrenzen und fragen uns, was um Himmels Willen ist mit diesem Deutschland los? Die spinnen, die Deutschen. Regt euch ab, möchte man da einigen zurufen. Aber das Wichtigste ist jetzt durchhalten, kühlen Kopf bewahren, zuversichtlich bleiben. Das sind die Fieberschübe der Demokratie, meine Damen und Herren. Das ist auch ein politisches linkes Establishment, das sich in die Hysterie hineinsteigert, weil die natürlich spüren, dass jetzt die Konservativen, die Bürgerlichen zurückkommen, dass die Bevölkerung eine Veränderung wünscht. Aber da gewisse Herrschaften in der Politik, die wollen diese Veränderung nicht und sie schreien jetzt Zeter und Mordio. Aber da muss man auf die Demokratie vertrauen. Man darf sich da nicht von der Hysterie der Politiker anstecken lassen. Wenn die Politiker durchdrehen, dann ist der Bürger, dann ist die Coolness, dann ist die Bodenständigkeit des Bürgers gefragt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb ein ganz besonders herzhaftes Grüezi wohl und meine besten Wünsche heute nach Deutschland. Aber selbstverständlich freuen wir uns auch, dass die österreichischen Zuschauer da sind und selbstverständlich alle anderen Weltwoche-Daily-Befürworter in allen anderen Ländern und auf den vielen Kontinenten, von denen aus sie uns auch zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich auch an diesem Mittwoch, dem 5. Januar 2025. Der größte Skandal in Deutschland ist für mich im Moment die eskalierende Gewaltspirale von links. Es ist unglaublich. Linksextreme Chaoten bedrohen die CDU und die AfD, sodass die Sicherheitsvorkehrungen für die Spitzenpolitiker, da allem voran Friedrich Merz und Alice Weidel, verschärft werden mussten. Und keine Zeitung regt sich darüber auf. Man schreibt den ganzen Tag über Rechtsextremismus, angeblichen Rechtsextremismus. Da werden Lichterketten veranstaltet, aber keine Lichterkette findet statt gegen diese linksextreme Gewalt, die gegen friedliche Parteien stattfindet. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, meine Damen und Herren. Und eine noch größere Ungeheuerlichkeit ist fast, dass die Journalisten, die sich ja so wachsam geben und aufspielen immer wieder mit ihrer ganzen moralischen Betroffenheit, dem sowieso zu misstrauen ist, die schreiben darüber keine müde Zeile. Die haben Tomaten auf den Augen, Wachs in den Ohren. Das ist schon bemerkenswert und das frappiert einen. Zehntausende, vielleicht Hunderttausende gehen da auf die Straßen. Sie demonstrieren gegen die Demokratie. Sie demonstrieren gegen Parteien, die ihnen nicht passen, die aber demokratisch legitimiert sind. Und hinter diesen Demonstrationen, das ist keine Verschwörungstheorie, das lese ich in der Süddeutschen Zeitung, da stehen die Gewerkschaften, da stehen die Kirchen, da stehen soziale Lobbyverbände, da ist natürlich das Demokratieförderungsgesetz mit 1 Milliarde Euro dahinter. Das sind auch und vielleicht sogar zu einem großen, zu einem überwiegenden Teil staatlich orchestrierte Demonstrationen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob man den Begriff Demonstration überhaupt noch verwenden kann oder ob das nicht einfach Kundgebungen der politischen linken Eliten sind, so ein bisschen nach DDR-Flair. Da hat ja auch der Erich Honecker, als ihm alle Fälle davon schwammen, Demonstrationen organisiert gegen die Faschisten im Westen und jetzt marschieren sie ja gegen die angeblichen Faschisten im eigenen Land. Das sind die wirklich verrückten, derangierten, außer Rand und Band geratenen Vorgänge in der Bundesrepublik. Und das Bemerkenswerte ist, ich unterstreiche das, wie sehr diese linksextreme Chaotenpöbelei, diese Gewalt, diese Nötigung, diese Drohung, diese erpresserische Selbstaufplusterung, die sich da ausbreitet, diese Instrumentalisierung, die letztlich eben ein versuchter Anschlag ist, auch die Demokratie außer Kraft zu setzen. Denn worüber reden wir denn eigentlich? Wir reden über Demokratie, wir reden darüber, dass immer mehr Deutsche eine Veränderung wollen. CDU-Wähler, AfD-Wähler, auch FDP-Wähler, die Führungseliten dieser Parteien, vor allem bei der CDU und bei der FDP, haben lange gebraucht, um das zu merken. Die AfD hat es durchgezogen. Ja, das ist Ausdruck einer kleinen Zeitenwende, einer politischen Klimaverschiebung, die wir ja nicht nur in Deutschland beobachten. Wir sehen sie in Frankreich, in Italien, in Amerika, in Südamerika, in Argentinien, überall, auch in weiten Teilen des östlichen Europa. Aber die deutschen Medien schauen ja gar nicht über die Landesgrenzen hinaus. Und es ist ja auch kein Wunder, dass die Leute eine Veränderung wollen, weil diese linksgrüne Politik, diese extreme Politik, die funktioniert nicht. Selbst die Eurokraten sagen, die EU sei in einer existenziellen Krise. Und jetzt klammern sich da diese Politeliten, diese linksgrünen Eliten dermaßen verbissen an die Macht. Und die CDU wird jetzt natürlich auch abgestraft dafür, dass sie bei diesem Gutmenschentum mitgemacht hat, dass sie sich hat instrumentalisieren lassen, reinziehen lassen von dieser Gutmenschenrhetorik, nicht zuletzt gegen die AfD. Und deshalb wird ihr die eigene Brandmauer da natürlich auch um die Ohren geschlagen. Aber es sieht doch so aus, als seien diese linken Kreise in der CDU auf dem Rückzug, dass Friedrich Merz nun doch durch die letzte Woche, wenn auch etwas gerupft, so doch selbstbewusst auf die Wahlen zuschreitet. Doch dann sind wir gleich beim zweiten Problem, das sich da ankündigt, nämlich wer wird denn da überhaupt eine Regierung bilden? Die brandmauern sich jetzt gegenseitig auseinander. Die sind nicht mehr gewillt, da in der Mitte zusammenzuarbeiten. Die CDU will ja nicht mit der AfD regieren. Sie hat auch gesagt, eine Minderheitenregierung, also toleriert durch die AfD, kommt nicht in Frage. Mit den Grünen wollen wir sowieso nicht. Das hat die CSU besonders herausgestrichen. Das würde heißen, die SPD bleibt übrig. Jetzt hat aber auch die SPD gesagt, nein, Merz steht nicht mehr in der Mitte. Er ist jetzt also auch hinter der Brandmauer. Die SPD möchte also auch nicht mehr koalieren mit der CDU. Außerdem ist die SPD ganz massiv gegen die Asylrechtsreform. Rechtsverschärfungen des CDU-Vorsitzenden Merz. Also da ist kein Kompromiss sichtbar. Und Merz hat ja jetzt eine Garantie abgegeben für die Asylwende, die er aber gar nicht einhalten kann, wenn er nicht mit der AfD zusammenarbeitet. Die FDP ist zu klein, um da das Zünglein an der Waage spielen zu können. Die Grünen bieten sich an, doch mit denen will außer der SPD niemand regieren. Also es ist eine ganz vertrackte Situation. Und wenn man sich vor Augen führt, was da im Worst Case passieren könnte, dass nämlich nach den Wahlen am 23. im Bundestag keine tragfähige Mehrheit sich hinter einem Kanzler zusammenfindet, ja, dann haben sie zwei Optionen. Erstens, Merz macht eine Regierung, wenn er als Stärkster hervorgeht, eine Regierung nach eigenem Gusto, toleriert durch die AfD. Das hat er aber explizit ausgeschlossen. Das kann er eigentlich nicht machen, wobei Friedrich Merz ist ja auch ein Weltmeister im Zurückrudern. Die zweite Option ist, dass es dann zu einem dritten Wahlgang kommt und dort entscheidet eine relative Mehrheit. Und dann ist es durchaus möglich, ist vielleicht eine etwas hergeholte Überlegung im Moment, aber dann ist es durchaus möglich, dass Deutschland einen Kanzler Scholz oder Habeck bekommen könnte. Und dann ist dann wirklich Feuer im Dach, meine Damen und Herren. Also diese politische Elite hier dokumentiert im Grunde ihre eigene Handlungsunfähigkeit, vielleicht auch ihre eigene Unfähigkeit. Und da ist es bemerkenswert, in dem Interview, das ich gestern geführt habe mit Tino Chrupalla, dem AfD-Co-Vorsitzenden, hat er ganz klar gesagt, wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben, wir müssen am Boden bleiben, wir dürfen uns von dieser Hysterie nicht anstecken lassen. Und das ist die richtige Ansage, aber man wird sehen, was herauskommt. Ich könnte mir vorstellen, wenn es also wirklich nicht so aufgeht, wie sich das da der Friedrich Merz ausgemalt hat, dem ja auch viele bürgerliche, konservative Deutschen überhaupt nicht über den Weg trauen. Ich erhalte viele Zuschriften dieses Inhalts. Ja, dann könnte er vermutlich eben doch versucht sein, sein Versprechen zu brechen, wäre nicht das erste Mal, eben doch sich von der AfD tolerieren zu lassen. Und da sehen Sie eben, was das bedeutet, wenn Sie eine CDU haben, die sich inhaltlich nicht klar bereinigt hat, die eben nicht ein klares Programm hat, sondern mit diesen verschiedenen Flügeln in Wahlen hineinsteigt, dann haben sie ein Chaos Und Sie haben dann das Problem, dass eben der Wille zur Sachlichkeit gar nicht gegeben ist. Wenn Sie eine Partei haben, die nicht gefestigt ist, da können Sie auch nicht sachlich politisieren, da kämpfen Sie eigentlich immer um Ihr eigenes Überleben. Und sachliche Politik würde heißen, dass man dort, wo eine sachliche Übereinstimmung ist, selbstverständlich zusammenarbeitet mit einer anderen Partei. Und die größten sachlichen Übereinstimmungen gibt es mit der AfD. Und die AfD ist eine friedliche Partei. Trotzdem wird die immer wieder des Extremismus beschuldigt. Aber die eigentlichen Extremisten, die Linksextremen, die Chaoten, die werden in den Medien überhaupt nicht kritisiert. Und das ist das Verrückte, meine Damen und Herren. Und da sehen Sie eben auch, dass die Medien ganz tief drinstecken in dieser Verwirrung. Fahren wir weiter mit den guten Nachrichten. Ich habe Ihnen eine Schweizer Ausgabe eröffnet mit einer kleinen Jubelhymne auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Die sind jetzt wieder zurück, Donald Trump, wie ein Wirbelwind. Und jetzt hat er gesagt, unkonventionell, unglaublich, wir Amerikaner übernehmen den Gazastreifen. Wir bauen das wieder auf, wir machen daraus ein Singapur, ein Silicon Valley. Wir übernehmen da diesen Trümmerhaufen, der unterkellert ist von Terrortunnel, von Infrastrukturen einer terroristischen Organisation. Und die große Tragödie ist ja, dass da der Übergang von Hamas zu Palästinensern, dass dieses ganze Gaza zu einer Art unterirdischen Festung umgebaut wurde, mit Millionen, mit Milliarden von Entwicklungsgeldern. Und die Amerikaner sind jetzt gewillt, da aufzuräumen. Das wird natürlich in den deutschen Medien die üblichen Abwehrreflexe auslösen. Ich finde das hochfaszinierend. Das ist eben die unkonventionelle Politik, die jetzt im Weißen Haus sich ausbreitet. Die Vereinigten Staaten von Amerika besinnen sich wieder auf ihren Self-Made-Geist, auf diesen transaktionalen Stil. Ja, es sind Geschäftsleute, Leute aus der Wirtschaft, Leute, die wissen, wie man Geld verdienen muss, die Leute, die auch Krisen überstanden haben. Donald Trump ist vielleicht fast dort am stärksten, wenn es ihm am schlechtesten geht. Er hat schon gewaltige Krisen in seinem Leben überstanden. Und bei allem, was man von ihm halten mag, das nötigt mir Respekt ab, wie er damals seinen Untergang als Immobilienunternehmer abgewendet hat, hat sich wieder neu erfunden und dann in der Politik, das ist ja das unglaublichste Comeback überhaupt. Also das ist etwas sehr Interessantes und er verhält sich eben auch geschickt, ist hervorragend vorbereitet, lässt da ein Dekret nach dem anderen vom Stapel und hat auch gute Leute um sich und packt da diese Probleme an in einer Entschlossenheit. Also da verändert sich die Welt jetzt im Turbostil, meine Damen und Herren. Man darf es nicht überschätzen, selbstverständlich, und haben Sie keine Angst, ich bleibe skeptisch. Aber man darf auch mal seiner Begeisterung, seiner Freude hier Ausdruck geben. Und das inspiriert mich, was da passiert. Die Vereinigten Staaten sind zurück. Und da merken wir eben auch, dass Trump in einer anderen Liga spielt als Präsident Putin. Ich gehöre ja nicht zu den Putin-Bashern und zu jenen selbstherrlichen, religiös fast schon verzückten Westapologeten oder Westaposteln, die da immer mit dem Zeigefinger auf die Russen hinzuweisen, sich bemüßigt fühlen. Das ist nicht meine Art. Ich finde, bei diesem Ukraine-Krieg muss man auch in den Spiegel schauen. Auf der anderen Seite, da hat eben auch die amerikanische Seite massive Fehler gemacht. Das entschuldigt aber nicht die Fehler der Russen. Und Sie sehen einfach hier die Unterschiede. Es kommt eben nicht so gut heraus, wenn man, wie der ehemalige Geheimdienstmann Putin während der Corona-Zeit, sich in einem Bunkerkeller da verschanzt, umringt von ein paar wenigen Getreuen, die ihm dann auch noch die Unwahrheit erzählen. Und so ist ja dann auch zu diesem ganzen Debakel gekommen. Natürlich, die Russen werden das gewinnen. Die Russen haben das auf ihre Art jetzt für sich entschieden. Aber zu was für einem Preis? Und das ist ja nie, also glaube ich nicht, nie am Anfang der Überlegungen gestanden. Und da sind die Amerikaner jetzt in dieser neuen Besetzung natürlich ganz anders aufgestellt. Aber daraus sollten wir jetzt auch nicht wieder den Hochmut ableiten, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass Trump jetzt eben auch mit den Russen und mit den Chinesen auf seine robuste Art Einigungen, Deals abschließt. Das ist gut für die Welt und man kann nur hoffen, man kann nur wünschen, dass ein Teil dieser Freiheitsbewegung, dieses Freiheitssturms, dieses Wirbelwinds auf Europa übergreift. Die EU hat das bitter nötig. Bei uns ist ja die Bürokratie also aufs Übelste verholzt und verkackelt. Elon Musk entrümpelt Washington, das ist auch faszinierend. Er kommt ja mit einer eigenen Truppe da. Wir lesen 120 Stunden pro Woche müsse man da arbeiten. Ja, der Augias-Stall wird ausgemistet. Und da sind die deutschen Medien, ja, mäklerisch unterwegs. Sie rümpfen die Nase. Aber man sollte sich auch davon inspirieren lassen. Denn die Europäische Union, das kann ich Ihnen sagen, selbst in den Euro-Turbo-Kreisen in der Schweiz, wird es den Leuten da allmählich unheimlich, vor allem wegen dieser gewaltigen Bürokratie-Vermonsterung, die da stattfindet. Diese Europäische Union in dieser Form, meine Damen und Herren, ist eine Fehlkonstruktion. Was mir in den deutschen Zeitungen noch auffällt, ist die Technologieskepsis. Sie haben hier also wirklich eine weit verbreitete Freudlosigkeit gegenüber diesen neuen Entwicklungen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen, als Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, gesagt hat, er werde da die Zensur herunterfahren und die Faktenchecker entlassen. Da haben ja einige prominente deutsche Journalisten geradezu durchgedreht. Horst von Butlar, ein bekannter Chefredakteur eines der Wirtschaftswoche, eines bekannten Magazins, hat da also einen finsteren Abgesang formuliert. Dann der Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb sogar von einer Einladung zum Genozid. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Also da die deutschen Medienschaffenden, die sind da auf Steroiden oder die, ich weiß nicht, was die genommen haben, aber die sind in einem derart hysterischen Zustand. Früher hätte man gesprochen von einer Nervenüberspannung, von Neurasthenie im nervösen Zeitalter am Ende des 19. Jahrhunderts. Aber dieses nervöse Zeitalter scheint da, und nervös ist da hier noch vorsichtig ausgedrückt, scheint als volle Neurose, als Hysterie da in den Medien durchzuschlagen. Und da merken Sie eben auch diese, ja, diese Lustlosigkeit gegenüber dem Neuen, gegenüber dem Freiheitlichen, so als ob man sich da einbunkern möchte in dieser etwas übel riechenden, modrigen Käseglocke der eigenen EU-Bürokratenwelt. Das wird von den Medien noch verteidigt, meine Damen und Herren. Dabei müsste man doch den Schwung aus den Vereinigten Staaten auch etwas in die deutschen Zeitungen bringen. In Österreich, da geht es eben auch in Richtung konservativ, die Zeitenwende, die Verhandlungen sind jetzt zwar unterbrochen worden, die Linken jubeln, ja, das ist gescheitert, glaube ich nicht. Die haben jetzt einfach einen kleinen Pausenstand. Sie wollten sich ja gestern einigen. Es gibt bei den Ministerposten noch ein paar Ungewissheiten bei der ÖVP. Die lange Nummer eins der österreichischen Politik muss einfach sich mit der Tatsache abfinden, dass sie nicht mehr die Nummer eins sind. Aber eben, da verändert sich etwas. Es ist interessant. Und nächste Woche wird ja Alice Weidel, die AfD-Co-Vorsitzende, in Budapest zu Gast sein bei Viktor Orban. Und das ist ja auch ein hochinteressantes Kapitel, dass da eben diese zuvor etwas ausgegrenzte AfD nun anscheinend diesem Verbund der sogenannten Patrioten für Europa etwas näher rückt. Noch eine letzte Bemerkung zur AfD. Das ist ja die ganz große Reizpartei in Deutschland. Ich schreibe in meinem Schweizer Editorial der morgigen Ausgabe meine Sicht auf diese AfD. Und ich möchte hier nur einen ganz kurzen, knappen, aber wichtigen Punkt anschneiden, um Sie etwas zu inspirieren, um Ihnen vielleicht ein Tischgesprächsthema zu liefern. Alle prügeln ja jetzt auf diese AfD ein, alle außer einem. Alle prügeln ein, die meisten prügeln ein. Dabei ist diese AfD etwas Interessantes, ja Faszinierendes. Könnten die Deutschen ja auch ein Stück weit stolz sein auf diese AfD, denn die AfD, und das muss man hier einfach attestieren, ist die erste genuin wirklich gesamtdeutsche Partei nach der Wiedervereinigung. Und interessant speziell ist, dass sie ja entstanden ist im Westen, dann im Osten sehr stark geworden und jetzt wieder auf den Westen übergreift. Also West und Ost gewissermaßen jetzt im konservativen, im bürgerlichen Sinne auf einem gemeinsamen Programm vereinigt. Die AfD von unten nach oben gewachsen, wie die Grünen. Also keine Partei wie die klassischen Parteien, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch den Deutschen gewissermaßen von den Siegermächten gegeben, auf oktroyiert ist ein zu starkes Wort, aber zumindest nicht von oben, also von oben installiert wurden. Und das ist hier ausdrücklich nicht der Fall. Und das ist eben sehr, sehr interessant. Und dass die AfD eben konservativer ist, nationaler oder patriotischer, geprägt also von den östlichen Sensibilitäten. Das ist eben auch faszinierend. Das verbindet die AfD mit anderen Parteien, wie Sie sie zum Beispiel in Polen sehen, in Ungarn sehen, in Rumänien sehen, auch im Baltikum sehen, ja, in den Teilen, die einst unter der sowjetischen Knute in Europa haben leben müssen. Und das müsste man doch einmal analysieren, vorbehaltlos und nicht einfach nur in den Kategorien der 30er und 40er Jahre. Da haben die Medien einen Sprung in der Schallplatte, da haben die Intellektuellen einen Sprung in der Schallplatte. Diese AfD hat doch mit dieser Entwicklung viel, viel weniger zu tun, mit dieser Vergangenheit. Alle Parteien haben irgendwie mit dieser Vergangenheit zu tun. Deutschland hat mit dieser Vergangenheit zu tun. Die Bundesrepublik, die Wiedervereinigung selbstverständlich. Natürlich hat das eine Bedeutung, aber viel wichtiger ist doch die Wiedervereinigung und das, was dort passiert ist und wie sich diese AfD da herauskristallisiert. Und dem versucht man nicht einmal in Ansätzen gerecht zu werden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.